Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Das letzte Mal, dass ich das Vorrecht hätte, bei euch zu sein, ist ziemlich genau 2 Jahre her. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch ganz dunkel, und wenn er das tut, dann mag er sich fragen, wie kommt es, dass er jetzt wieder oder immer noch hier ist, denn damals habe ich von unseren Plänen erzählt, noch im Jahr 2017 in den Missionsdienst auszureisen. Das betrifft mich, meine Frau und unsere 4 kleinen Kinder. Wir hatten geplant, nach Pakistan zu gehen, wo ich da eine Stelle als Bibellehrer in einer Bibelschule angenommen hatte. Hatten auch in den Monaten dieses Jahres alles vorbereitet, gepackt, dort schon eine Wohnung eingerichtet, bis dann kurz vor der Ausreise geplant für den August 2017 die Absage kam von der Regierung in Pakistan, die uns leider das Visum nicht genehmigt hat. Das war auch eine endgültige Absage, so mussten wir erstmal damit leben. Aber ist an sich keine ungewöhnliche Absage. Das ist etwas, was auf dem Missionsfeld immer wieder passiert, was viele Missionare in dieser oder ähnlicher Weise erleben, dass sie planen, vorwärts zu gehen für den Herrn Jesus, und dann geht es so nicht. Schon der Apostel Paulus hat das selbst oft erfahren auf seinen Missionsreisen. Und es ist auch keine ungewöhnliche Erfahrung für uns, denn es war schon die 2. Absage, nachdem wir 2 Jahre vorher eigentlich uns vorbereitet hatten, in die arabische Welt auszureisen. Nichtsdestotrotz, wir glauben immer noch, dass das Wichtigste, was diese Welt braucht, was dieses Land braucht, aber was dann in besonderer Weise auch die Missionsländer und Gebiete dieser Welt brauchen, dieses Buch ist, die Botschaft dieses Buches ist, gesunde biblische Lehre, ein Fundament im biblischen Evangelium, auf dem Gemeinden stehen, von denen sie aus wachsen können, anhand dessen Jünger gemacht werden, wie der Herr Jesus es uns gesagt hat. Das ist eine besondere Herausforderung, wenn man das in der islamischen Welt tun will. Die meisten können sich denken, dass man dafür in der Regel keine Einladung erhält, in das Land zu kommen, um dort das Evangelium zu lehren. Und in den letzten Jahren ist es noch etwas schwieriger geworden, sodass wir herausfinden mussten, ein wesentlicher Grund ist, oder die einzige Möglichkeit, als Bibellehrer in die islamische Welt zu gehen, ist, indem man einen noch höheren akademischen Grad aufweisen kann, mit dem man dann irgendwie eine Einladung und Genehmigung erhält, die der Regierung auch genügt. Das bedeutet, unser Weg jetzt ist, dass ich noch einmal ein Studium begonnen habe, in der Hoffnung, dass es uns dann in einiger Zeit als Türöffner dient für einen Dienst auf dem Missionsfeld. Und während ich das tue, diene ich weiter als Teilzeit als Pastor in der Immanuel-Gemeinde Wetzlar. Habe aber auch, und das ist der 3. Hut, den ich sozusagen neben Studium und Pastoraldienst aufhabe, auch das Vorrecht, immer wieder einzelne Missionseinsätze zu haben, in denen ich dann schon für einige Tage oder Wochen mal die Bibel lehren darf. Letztes Jahr in Westafrika mitgeholfen beim Aufbau einer Bibelschule, dann in Indonesien im Sommer, jetzt komme ich gerade zurück, im April war ich in der Ukraine an einer Bibelschule. Und das ist kostbar, da schon dienen zu dürfen und erleben zu dürfen, wenn nach einer Woche intensiven Bibelstudiums in der Ukraine, da sind die ganz hart gesotten, da geht das von morgens früh bis abends, mit ein paar kurzen Pausen dazwischen. Und dann trotzdem nach einer Woche intensiven Studium, da kamen Pastoren aus dem ganzen Land und die enden dann freudestrahlend und danken dafür, dass sie gelernt haben, wie sie ihre Bibel auslegen, wie sie aus Texten auch des Alten Testaments das Evangelium erkennen und predigen können und wie sie jetzt zurückgehen wollen in ihre Gemeinden und ihren Dienst anders und reicher zu tun hoffen. Für manche scheinen solche Umwege und Zusatzaufgaben eher anstrengend zu sein. Für uns ist das alle Mühe wert, weil es um die herrlichste und kostbarste und wichtigste Botschaft dieses Universums geht. Und ich glaube, in dieser Überzeugung, da sind wir auch in gewisser Weise verbunden. Wir sitzen ja alle hier und haben sicherlich schon im Leben gewisse Rückschläge erlebt, gewisse Pläne, die wir auch gut und für Jesus geplant hatten, die zerplatzt sind. Das Leben für Jesus ist oft nicht nur geradlinig und es ist oft anstrengend. Aber es lohnt sich, wenn es diesem einen Ziel gilt, dass die Botschaft, durch die wir leben, sichtbar wird in unserem Leben. Dass der Herr, durch den wir leben, gepriesen wird durch unser Leben. Und das ist auch mein Anliegen mit diesem Predigttext mit uns heute Morgen. Und bevor wir uns diesen Versen zuwenden, lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Vater, wir bekennen dir, dass wir völlig hilflos sind ohne dich. Wir waren völlig verloren und hilflos. Und es hängt an deiner Gnade und an dem Wirken deines Geistes, dass wir Christus erkennen als den Erlöser, den wir brauchen. Wir sind jetzt völlig hilflos ohne dich, unser Leben zu führen, auch diesen Text zu verstehen. Und darum beten wir, dass dein Geist jetzt uns aufmerksam macht und unsere Blicke richtet auf dich und deine Herrlichkeit. Amen. Die Verse, die wir gerade gehört haben aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 21 und bis 26, sind in meinen Augen, gehören zu den wichtigsten Bibelversen der Bibel. Ist vielleicht eine der gewichtigsten Stellen in der ganzen Bibel. So, wenn jemand dich hier fragen sollte, was ist der wichtigste Text in der Bibel? Dann ist Römer 3, Vers 21 bis 26 vielleicht eine gute Antwort. Martin Luther hat in seiner ersten Übersetzung des Neuen Testaments hier bei diesen Versen an den Rand geschrieben, hier nun ist der Höhepunkt und das Zentrum des ganzen Römerbriefs und ja, der ganzen Bibel. Es ist einer der wichtigsten Abschnitte in der Bibel, auch weil es uns hilft zu erklären, was das Besondere an unserem christlichen Glauben überhaupt ist. Und das kann ja gut sein, gerade wenn wir heute beginnen, in die Karwoche hineinzugehen, wie wir gerade auch gehört haben. An den höchsten und wichtigsten Feiertagen mit Karfreitag und Ostern, die sich genau um diese Botschaft drehen. Darüber nachzudenken, warum das eigentlich. Ich denke an manche meiner Freunde, die immer wieder fragen, ja, warum soll Gott denn ein Problem haben mit meinem Leben, so wie ich es lebe? Es kann doch schließlich jeder so leben, wie er will. Ich denke an eine meiner Nachbarinnen, die immer wieder sagt, ich glaube auch an Gott, aber das mit Jesus, das kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Der liebe Gott wird mich schon irgendwann auch annehmen. So ist er ja eben. Oder ich denke an die Frage eines muslimischen Imam, mit dem ich einmal gesprochen habe. Und er sagte, ich verstehe so einiges von eurem christlichen Glauben. So manches ist ja auch ähnlich zu dem, was wir glauben. Aber das eine verstehe ich nicht. Wozu musste bei euch Jesus am Kreuz sterben? Kann ein allmächtiger Gott nicht auch einfach so Sünden vergeben? So, ich glaube, gerade wenn wir uns auf Karfreitag und Ostersonntag zubewegen, ist es gut, darüber nachzudenken. Wie beantwortest du die Frage für dich selber oder wenn sie dir gestellt wird, warum das Kreuz? Ich glaube, Römer 3, Vers 21 und 26 hilft uns dabei, diese Frage gründlich zu beantworten. Es gibt viel zu sehen von diesem Text aus, aber ich will den Blick richten heute in eine bestimmte Richtung. Der Text ist eingerahmt in zwei Endstücke in Vers 21, wenn ihr das in euren Bibel seht. Da geht es um die Gerechtigkeit Gottes und dann in Vers 24 zugleich die Gnade Gottes. So, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes auf der einen Seite und die Gnade Gottes auf der anderen Seite zusammennehmen, dann kommen wir hoffentlich zu der Antwort auf die Frage, warum das Kreuz? Und ich will diese Antwort geben in drei Schritten heute Morgen und wir beginnen mit Vers 23. Schritt Nummer 1, Antwort auf die Frage, warum das Kreuz? Nummer 1, Gott ist so großartig, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. So hier in Vers 23 ist das Grundproblem von uns Menschen. Das heißt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So, wenn wir verstehen wollen, was das Grundproblem von uns Menschen ist, dann müssen wir verstehen, was Paulus meint, wenn er sagt, wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können das verstehen, wenn wir zurückgehen in Kapitel 1 des Römerbriefs, wo er schon einmal über die Herrlichkeit Gottes spricht, Römer 1 ab Vers 21, und hier wird Sünde beschrieben, folgendermaßen: die Menschen kannten Gott, aber sie verherrlichten ihn nicht als Gott. So, Menschen nehmen Gott wahr in dieser Welt, aber sie schätzen ihn nicht wert, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Sie, die in der Erschaffung der Welt ihn hätten wahrnehmen können. So, was das bedeutet, ist, wir werden geboren, jeder von uns wird geboren, wir lernen zu denken, wir lernen diese Welt wahrzunehmen und wir bemerken, wow, diese Welt ist voller toller Dinge. Wolken, die sich bewegen einfach so, Sonnenuntergänge, Wasserfälle, Popcorn, Pasta, Pizza Hawaii, niedliche kleine Chihuahuas, niedliche kleine Babys, niedliche kleine iPhones. Und wir merken ganz automatisch, diese Dinge, die so toll sind in der Welt, sie kommen nicht von uns. Und anstatt dass wir sagen, wow, der das alles gemacht hat, muss einfach großartig sein. So wie in diesem Kinderlied, was wir immer mit unseren Kindern singen. Vielleicht kennt es noch jemand. Wer lässt die Sterne strahlen, Sterne strahlen? Ich spare euch das mit dem Singen. So. Unser großer Gott. Statt zu sagen, Gott muss einfach großartig sein, anstatt Gott so zu verherrlichen, nehmen wir dieses Leben, nehmen diese Welt, in der wir leben, und was tun wir? Wir verherrlichen uns selbst. Wir sagen, das ist alles für mich. Ich nehme das alles und ich lebe dieses Leben so, wie es mir gefällt. Und eigentlich muss ich zugeben, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich ziemlich brillant darin, dieses Leben so zu leben, wie es gefällt. Eigentlich bin ich wirklich umwerfend in diesem Leben, in dieser Welt. Seit ich Kinder habe, 4 davon, habe ich gelernt, dass ich mir als Vater oft Prinzipien nicht mehr leisten kann. Ein Prinzip meines Lebens war, ich esse nicht bei McDonald's. Es hat mich bisher lange überleben lassen. Wenn man mit 4 kleinen Kindern mehrere Stunden auf der Autobahn unterwegs ist, kommt nicht nur einmal, sondern immer wieder irgendwann der Punkt, wo man dieses Prinzip besser bricht. So, das heißt, es passiert weit häufiger, als mir lieb ist im Leben, dass ich doch bei McDonald's esse. Und wenn ich dort sitze und versuche, diese sogenannten Burger runterzubekommen, meine Kinder das genießen, lenke ich mich ab, indem ich rumschaue, was es alles so dort gibt. Und so, ich erinnere mich, wir saßen einmal bei McDonald's und dann hängt dieses Schild dort bei McDonald's, ein Preis ausschreiben, und der Gewinner dieses Preisausschreibens gewinnt eine Statistenrolle in einem Hollywood-Film. Und so unter diesem Schild saßen so ein paar Teenager und die sprachen gerade darüber. Und ich dachte, ja, die denken sich vielleicht gerade, wie toll das wäre, wenn sie das gewinnen würden. Stellt euch mal vor, ich gewinne dieses Preisausschreiben und dann werde ich eingeladen, komm nach Hollywood, und dann kriege ich so eine Statistenrolle in einem dieser neuen Blockbuster. Und dann komme ich wieder zurück und kann es kaum erwarten, dass der Film hier in Deutschland in die Kinos kommt. Auf einmal lade ich alle Leute ein und ich zahle natürlich auch. Und alle dürfen im Kino sitzen und diesen Film anschauen. Und ich weiß genau, in Minute 72 ist es soweit. So, alle konzentrieren sich auf den Film, ich warte nur auf Minute 72. Und ab Minute 71 tippe ich sie alle nochmal an, dass jetzt der eigentliche Höhepunkt kommt. Und dann fährt also das Auto mit den Hauptdarstellern an dieser Bushaltestelle vorbei, wo diese 20 Leute rückwärtsgewandt einfach da stehen. Und in diesem Moment, wo das Auto vorbeifährt und die Kamera die 20 Leute an der Bushaltestelle im Hintergrund sieht, bei denen ich dabei stehe, stehe ich auf und rufe, hier, da bin ich, das ist mein Hinterkopf. Und alle 300 Leute im Kinosaal. Na und? Wen interessiert? Aber das ist im Prinzip, was wir machen. Das ist im Prinzip, was Sünde ist. Wir nehmen Gottes Film und machen ihn zu unserem Film. Wir nehmen Gottes Welt und machen sie zu unserer Welt. Jedes Mal, wenn wir denken, ich verstehe diese Welt besser als Gott. Ich kann besser entscheiden, was gut für mich ist als Gott. Ich kann besser entscheiden, wie das und das im Leben funktioniert, wie Mann oder Frau zu sein haben, wie ihre Rollen ist, wie Ehe oder Familie zu definieren ist als Gott. Oder ganz persönlich, ich kann selber entscheiden, was ich mache jeden Tag, ohne immer Gott zu fragen. Ich kann eine Sache nach der anderen im Leben genießen, ohne Gott dafür zu danken. Ich habe das Recht, gegenüber meinen Kollegen oder meinen Kindern mal meinen Gefühlen Luft zu verschaffen als Gottes Gefühlen. Soll ja mal vorkommen, habe ich gelesen. So Sünde bedeutet, Gott nicht zu verherrlichen, Gottes Herrlichkeit nicht wertzuschätzen. Andere Dinge mehr wertzuschätzen als Gott, vor allen Dingen uns selbst. Und hier ist das Problem. Es ist eine Sache, wenn wir das bei irgendjemandem tun. Es ist eine Sache, wenn du nach dem Gottesdienst zu mir kommst und sagst, war nett, dich kennenzulernen, aber im Grunde bist du mir egal. Wird vielleicht jetzt nicht so der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber ich kann es verstehen, weil so wichtig bin ich nicht. Es ist eine andere Sache, das zu Gott zu sagen. Gott, du bist mir nicht wirklich von Bedeutung. Das ist Majestätsbeleidigung. Einen Polizisten oder den Bundespräsidenten zu beleidigen, wiegt mehr als deinen Nachbarn zu beleidigen, weil der Ernst einer Beleidigung zunimmt mit der Würde des Beleidigten. Und hier ist das Wesentliche. Es gibt keine höhere Würde in diesem Universum als Gottes Würde. Und das Unverschämteste, was ein Mensch tun kann, ist aufzublicken über die Ozeane dieser Welt, über die Bergketten dieser Welt, in die Tiefen der Sterne und des Universums dieser Welt und dann zu sagen, ganz nett, Gott, aber du bist mir eigentlich egal. Schön gemacht, Gott, aber ich weiß eigentlich besser, wie ich damit glücklich werde als du. So, das ist eigentlich meine lange Version von Römer 3, Vers 23. Alle Menschen haben so gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So für Menschen, die sagen, was soll immer das Gerede von Sünde? Ich kann doch schließlich so leben, wie ich will. Dieser Vers gibt die Antwort. Der Gott der Bibel ist so großartig, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Das ist die Diagnose für uns alle. Nun, dann kommt ja Vers 24. Und solche Menschen, die das tun, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. So, hier ist die gute Nachricht, nicht wahr? In seiner unermesslichen Güte begnadigt Gott Sünder und erklärt sie völlig umsonst, ohne dass sie irgendwas dafür tun müssen, für gerecht. Erlöst sie von dieser Schuld. Sache geklärt. Wenn wir nicht weitergehen als das, wenn unser Verständnis vom Evangelium nicht tiefer geht als das, dann ist das ziemlich ähnlich zu dem, was meine Nachbarn glauben. Der liebe Gott wird mich am Ende schon annehmen. Und dann unterscheidet das sich auch übrigens nicht viel von dem, was meine muslimischen Freunde glauben. Wenn Allah will, kann er uns barmherzig sein. So, selbst wenn Menschen glauben, dass es Gott gibt und dass es Sünde gegen ihn gibt, bleibt die Frage, was ist es, was den christlichen Glauben von allen anderen Glaubensrichtungen unterscheidet? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt heute Morgen. Gott ist so vollkommen, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Es wäre unangemessen, wenn der Gott des Universums sagen würde, passt schon, so wichtig bin ich nicht. Könnt schon so leben. Es würde alles in Frage stellen, was deinem und meinem Leben einen Sinn gibt, was überhaupt mein Leben und unser Leben erhält und existieren lässt, wenn wir Gott einfach an die Seite stellen und ihn unwichtig aussehen lassen. Und er sagt, ist okay. Es würde bedeuten, dass Gott sagt, meine Heiligkeit, meine Herrlichkeit, meine Schönheit, meine Macht, meine Güte, meine Gerechtigkeit, all das, wodurch du überhaupt am Leben bist, heute Morgen, nicht so wichtig. Der Wert von Gottes Wesen wird deutlich dadurch, dass er Sünde nicht ungestraft lässt. So, hier Vers 25. Gott hat Jesus Christus hingestellt als ein Sühneort durch sein Blut. Warum? Damit er, das heißt Gott, seine Gerechtigkeit erweise. So, hier ist eine biblische und selten gehörte Antwort auf die Frage, warum hat Gott Jesus Christus am Kreuz sterben lassen? Vers 25. Um zu zeigen, um zu beweisen, ich bin gerecht. Wow. Und dafür seinen Sohn an ein Kreuz nageln? Ziemlich radikal, ey. Hätte er das nicht auch irgendwie anders machen können? Schau dir den zweiten Teil von Vers 25. Ich lese hier mal nach der Menge-Übersetzung. Weil die Sünden, die früher während der Zeit der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft blieben. Deswegen so eine extreme Maßnahme. Eine Menge von Sünden sind auf dieser Welt begangen worden, wo Menschen Gott nicht wertgeschätzt haben und Gott hat geduldig zugesehen und nichts getan. Das lässt ihn ungerecht aussehen. Es lässt Gott so aussehen, als wenn er etwas nicht richtig und nicht gerecht macht. Das ganze Alte Testament ist voll von Menschen, die Gottes Herrlichkeit kennengelernt haben und dann nicht wertgeschätzt haben. Eine Sünde nach der anderen begangen haben, die Gott nicht bestraft hat dafür. Abraham, Isaak, Jakob lügen wie gedruckt. David begeht Ehebruch und Mord. Gott vergibt ihm. Dazu etliche Sünden von den Menschen in diesem Raum. Allen voran derjenige, der hier vorne steht. Und das Interessante ist, wir leben immer noch, statt heute Morgen in der Hölle zu sein. Das ist großartig, nicht in der Hölle zu sein. Aber es ist auch ungerecht. Und die Menschen, die unter den Sünden anderer gelitten haben, die Ehefrauen von Abraham, Isaak und Jakob, die Eltern von Uriah und unzählige andere, die Verbrechen und Unverschämtheiten zu erleiden hatten, die Gott nicht geahndet hat, stellen die Frage, und was jetzt, Gott? Willst du einfach nur zusehen? Das ist ja eine Frage, die wir oft hören, nicht wahr? Willst du einfach nur zusehen? Stell mir vor, morgen kommt die Nachricht in den Zeitungen, dass die führenden Köpfe des Islamischen Staates gefangen genommen worden sind und dann beginnt der große Schauprozess über die nächsten Wochen und Monate und alle verfolgen ihn. Dann gibt es irgendwie so eine Handvoll Anführer, die all diese Gräueltaten des IS der letzten Jahre zu verantworten haben. Und der Gerichtsprozess mit allen Beweisen, die vorgebracht werden, von allen Vergewaltigungen und Verstümmelungen und Folterungen und Misshandlungen, werden aufgebracht. Und am Ende dieses Prozesses steht der Richter da und dann sagt er zu dieser Gruppe der Anführer: Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wir stellen uns vor, sie stehen alle geschlossen auf und sagen: Tut uns leid. Und der Richter sagt: Okay, macht's halt nicht wieder. Was würde am nächsten Tag in der Zeitung stehen? Das ist ungerecht. Du hast deinen Job nicht gemacht. Dein Job als Richter ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist, was wir hundert und tausend und millionenfach eigentlich empfinden, wenn wir durch das Alte Testament lesen, wenn wir diese Welt anschauen. Es fühlt sich so an, als würde Gott seinen Job nicht machen. Es ist ungerecht, dass eine Sünde nach der anderen geschieht und Gott tut nichts. Das ist, liest die Bibel, Alte Testament, die Frage, wie kann Gott gerecht sein und Sünden einfach vergeben? Oh ja, einige denken, ja, natürlich, die Leute im Alten Testament, sie mussten Opfer bringen. Aber wie kann Gott einfach irgendjemanden seine Schuld vergeben, nur weil er ein Tier schlachtet? Und tatsächlich sagt Gott ja auch selber, dass das Blut von Böcken und Stieren Sünden nicht abwaschen kann. So, die Opfer im Alten Testament sind keine Lösung für das Problem. Die Opfer im Alten Testament funktionieren etwa so wie eine Kreditkarte. So, du zahlst mit deiner Kreditkarte heute, aber dein Konto ist nicht belastet. Erst 4 oder 6 Wochen später wird es abgebucht. Und das ist, was passiert im ganzen Alten Testament. Ja, Sünden haben ihre Folgen, aber das ist nicht die Strafe für die Sünden, die dort geschehen. Ja, Gott gibt auch Gerichte, aber die allermeisten Fällen gibt er sie nicht. Und wenn sie kommen, dann meistens unvollständig. Und die Frage, die sich die ganze Zeit stellt, wann wird abgebucht? Wann wird die für die bereits vergebenen Sünden endlich bezahlt? Und die Geschichte der ganzen Bibel bis zum Neuen Testament baut diese Spannung auf. Gott behauptet, gerecht zu sein, aber er handelt nicht gerecht. Und hier in Römer 3, Vers 25 ist endlich die Antwort. In seiner Geduld hat Gott Strafe für Sünden sozusagen auf die lange Bank geschoben, aber nicht unter den Teppich gekehrt, weil er geplant hatte, sie einmal zu bezahlen. Am Kreuz von Golgatha. Gott hebt die Strafe nicht auf, er legt sie einem anderen auf. Jesus Christus trägt die Strafe für Sünder, deren Unverschämtheiten Gott in seiner Geduld so lange ertragen hat. Hier am Kreuz wird sie endlich bezahlt. So, Vers 26, Gott hat Jesus als Sühnopfer hingestellt zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei. Aber dann? Und das, obwohl er den rechtfertigt, das heißt freispricht, der an Jesus glaubt. So, das Kreuz ist der Wendepunkt in der Weltgeschichte, an dem Gott die Sünden der Menschen richtet, denen er vergibt. Wenn er vorher im Alten Testament zu jemandem sagt, ich vergebe dir, dann nur, weil er vorausblickt auf das Kreuz. Wenn er sagt, ich vergebe dir Abraham, ich vergebe dir David, ich vergebe all den vielen Israeliten, die von Herzen ihre Sünde bereuen, dann weil das vielleicht dann ausdrücken durch die Opfer, die sie bringen, dann weil ich weiß, ich werde diese eure Sünden tilgen, einmal, wenn der Punkt gekommen ist am Kreuz von Golgatha. Und wenn Gott heute einem Menschen, der an Jesus glaubt, zusagt, ich vergebe dir, dann weil er zurückblickt auf diesen Punkt, weil er zurückblickt auf das Kreuz und sagt, für die, die glauben, ist ihre Schuld bereits getilgt. So, hier eine theologische Wahrheit in Klammern. Es gab nie, es gibt nicht und es wird niemals einen anderen Weg geben, auf dem Gott irgendeine einzige Sünde vergibt, als das Kreuz von Golgatha. Das heißt, Römer 3, Vers 25 und 26 zeigen uns, die Vorstellung von einem lieben Gott, der unbedingt vergeben wird, wie meine Nachbarin es glaubt, oder von einem allmächtigen Gott, der einfach willkürlich vergibt, wie meine muslimischen Freunde es glauben. Diese Vorstellung von Gott ist zu klein. Der Gott der Bibel ist so vollkommen, dass er Sünden nicht ungestraft lassen kann. So, bis hierher haben wir schon ein höheres und zutreffenderes Bild von Gott gezeichnet, aber noch kein vollständiges. Denn wenn Gott so großartig ist, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen, und Menschen tun es doch, und wenn Gott zu vollkommen ist, um solche Sünden einfach unter den Tisch zu kehren, dann wäre es doch eigentlich konsequent, dass er jeden von uns für jede einzelne Sünde bestraft. Also hier ein letztes Mal die Frage, warum das Kreuz? Das führt uns zu unserem dritten Punkt. Gott ist so liebevoll, dass er Sünder nicht verloren gehen lassen will. Und wenn ich das so formuliere, Gott ist so liebevoll, dass er Sünder nicht verloren gehen lassen will, denn nicht, weil ich meine, Gott ist zu liebevoll, um überhaupt jemanden zu bestrafen und so wird er am Ende allen vergeben. Das ist nicht, was ich meine. Sondern Gott ist so liebevoll und es zeigt sich in dem, was er aufnimmt, um einige Sünder nicht zu bestrafen. Weil er so voller Liebe ist, dass er unbedingt vergeben will. Schauen wir nochmal auf Vers 25. Gott hat Jesus Christus öffentlich vor den Augen der Welt hingestellt als einen Sühneort. So, dieser Sühneort, der erinnert an den Deckel der Bundeslade, auf den das Blut von den Opfern gesprengt wurde. Und hier ist es Jesus Christus, der Sühneort, der funktioniert wie so ein Blitzableiter, der Gottes Zorn für Sünde auf sich nimmt und ableitet. Das heißt, hier an Jesus Christus hat Gott seiner Gerechtigkeit Genüge getan. Sein gerechter, heiliger Zorn über Sünde, die ihn unbedeutend aussehen lässt, wurde gestillt, indem Jesus Christus diesen Zorn auf sich nimmt, sodass er nicht mich trifft. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, weiß ich, 100 Mal gehört, haut mich gerade nicht mehr wirklich vom Hocker. Aber denk mal darüber nach, was wir gerade gehört haben. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus Christus vor seinem Tod im Garten Gethsemane am Boden liegt, heulend und zitternd wie ein kleines Kind und Gott den Vater anfleht vor einer Furcht? Bitte, bitte nicht. Und nur wenige Kapitel später in der Bibel, Stephanus, sein Nachfolger, als er gesteinigt wird um seines Glaubens willen, mit festem Blick zum Himmel schaut. Warum Jesus am Kreuz hängt und ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Hunderte und Tausende Märtyrer nach ihm in den römischen Arenen, auf den Scheiterhaufen der Reformation, in den Konzentrationslagern von Nordkorea, mutig, festen Blickes, Lieder singen, bis sie nicht mehr atmen können. Hast du dich jemals gefragt, was der Unterschied ist zwischen dem Tod von Jesus und den Märtyrern nach ihm? Warum sterben sie so heldenhaft und er stirbt wie ein Schwächling? Hier ist der Unterschied. Weil Jesus etwas zu fürchten hatte und zu ertragen hatte, was kein anderer Mensch je zu fürchten hatte. Den Zorn Gottes. So, wenn er sagt, bitte nimm diesen Kelch
von mir, wenn es irgendwie geht. Dann, weil er vor Augen hat, dass der Kelch im Alten Testament ein Symbol ist für Gottes Zorn und für Gottes Gericht über Sünde. Die körperlichen Leiden von Jesus am Kreuz sind nicht das Besondere am Kreuz. Das ist nicht das Besondere unserer Botschaft, ob man einen Film daraus macht oder nicht. Viele andere haben Ähnliches, vielleicht Schlimmeres erlitten. Die körperlichen Leiden von Jesus am Kreuz sind nicht die eigentliche Strafe, die er trägt. Sie sind der äußerliche Ausdruck dieser Strafe. Gott bestraft Menschen nicht, indem er sie einfach körperlich leiden oder sterben lässt, sondern indem er seiner Geduld ein Ende setzt und sich von ihnen abwendet und sie spüren lässt, dass er, der allmächtige Gott, zornig auf sie ist. Das schrecklichste Ereignis, was je auf diesem Planeten stattgefunden hat, war, als der Gott, der Inbegriff von Liebe und Güte und Schönheit, seinem von Ewigkeiten her geliebten Sohn seinen Zorn spüren lässt. Wenn mein Vater mich schlagen würde, was er nicht tut, dann ist das schmerzhaft. Aber es ist unglaublich viel schmerzhafter, wenn er mich verlassen würde. Zu spüren, ich liebe dich nicht mehr, ich verabscheue dich. Und es ist millionenfach schlimmer, wenn Jesus Christus in dieser vollkommenen Liebesbeziehung zu seinem Vater im Himmel seit einer Ewigkeit gelebt hat, dann befürchten muss, nicht, dass sein Vater ihn schlägt, sondern dass sein Vater ihn zornig abstößt. Darum liegt er im Garten auf dem Boden und sagt, Vater, geschlagen werden ist okay, bespuckt werden ist okay, gefoltert werden ist okay, getötet werden ist okay, aber bitte, bitte, lass mich nicht deinen Zorn spüren. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann bitte lass den an mir vorübergehen. Lass mich nicht der Sühneort sein, an dem du deinen heiligen Zorn auslässt, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Hier ist das Gewicht von Vers 24. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die schrecklich schmerzhafte Erlösung, die Jesus Christus durch Sühne bewirkt. So die Tatsache, dass Gott geduldig über Sünde hinwegsieht und nicht eine Sintflut nach der anderen schickt, um dann schließlich seinem geliebten Sohn das anzutun, ihn öffentlich zum Sühneort zu machen. Diese Tatsache zeigt, wie sehr er will, dass Menschen dieses Gericht erspart bleibt. Dass Gott nicht nur vollkommen gerecht ist, sondern auch so liebevoll, dass er Sünder nicht verloren gehen lassen will. So ganz praktisch für uns. Gott stellt in seiner Retterliebe gewissermaßen auch heute Jesus Christus als Sühneort vor uns hin. In diesem Moment und in jedem weiteren Moment, an dem die Botschaft des Kreuzes gepredigt wird. Für die von uns, die an ihn glauben, wir hören diese Worte und wir feiern. Für mich ist er zum Sühneort geworden. Für mich hat er Gottes Zorn abgeleitet. Für mich hat er die Voraussetzung geschaffen, dass Gott gerecht und gnädig zugleich sein kann. Für die anderen von uns und unseren Freunden, sie hören diese Worte und sollen merken, bei Jesus, dem Gekreuzigten, kann Gott Sünder wie uns von ihrer Schuld befreien. Bei Jesus, dem Gekreuzigten, kannst du den Schmutz und die Last deines Lebens ohne Gott loswerden. So, ich glaube, Römer 3, Vers 21 bis 26 gehört zu den wichtigsten Stellen in der Bibel. Für uns ist der Text, der uns erklärt, wie und warum Gott das Kreuz gebraucht hat, um Sünde zu richten und Sünder zu begnadigen. für die Menschen um uns herum. Sie werden weiter denken, so wie meine Freunde. Gott ist so unbedeutsam, ich bestimme einfach selbst, wie ich lebe. Oder so wie meine Nachbarin. Gott ist so lieb, er wird mir schon vergeben. Oder wie so wie meine muslimischen Freunde. Gott ist so mächtig, er braucht doch kein Kreuz, um uns barmherzig zu sein. Sie werden weiter so leben und denken, es sei denn, dass Gott ihnen die Augen öffnet, indem er durch uns ihnen Jesus Christus vor Augen stellt als den Sühneort, an dem er seine Gerechtigkeit und seine Gnade zugleich gezeigt hat. Indem er ihn durch uns bezeugen lässt, sei es hier in Gambach oder irgendeinem anderen Ort auf dieser Welt. Das Besondere an der Botschaft dieses Buches ist, mein Gott ist so großartig, dass es beleidigend ist, ihn nicht wertzuschätzen. Mein Gott ist so vollkommen, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Mein Gott ist so liebevoll, dass er Sündern wie dir und mir vergibt. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir für das unfassbare Ausmaß deiner Macht und Gnade. Und wir beten, füll uns mit einem neuen, tiefen, erschütterten und staunenden Verständnis von dem, was du am Kreuz getan hast, in einer Weise, die uns antreibt, vielleicht gerade in den nächsten Tagen die Botschaft des Kreuzes zu zeigen und zu sagen, sodass wir Jesus Christus hinstellen, als dem Ort, an dem deine Macht und Herrlichkeit sichtbar wird. Amen.